Sauer, echt jetzt? Heute Folge 12 und ich habe mir überlegt, vielleicht ist es sinnvoll, dass ich heute mal wieder aus einem Coaching erzähle, das ich gehabt habe, aus einem Trauercoaching. Ich denke mir nämlich, dass wenn Menschen wie du, die jetzt hier zuhören, nur deswegen öfters bei mir zuhören, weil sie vielleicht die Thematik, wie ich sie sehe, spannend finden, interessant finden, möglicherweise neue Ansätze finden. Und ich denke, dass so Coachings, die ich tatsächlich erlebt habe, wenn ich davon erzähle, fällt es euch auf jeden Fall einfacher, denke ich mal, eine neue Logik für euch zu entwickeln, ein neues Verständnis für euch zu entwickeln. Grundlegend könnt ihr ja auch erst selbst in den Weg der Veränderung reingehen, wenn die Art, wie ihr euch verändern könnt, auf einer anderen Ebene liegt, also mit einer neuen Logik zu tun hat, ja? Und darum geht's ja auch. Und ich bin immer bemüht, um bei euch zu ermöglichen oder zu schaffen, dass ihr beim Zuhören, beim Zuschauen immer wieder so Aha-Momente erleben könnt, so. Und immer dann, wenn es bei euch macht, macht Sinn. Immer dann habt ihr genau eine neue Logik mit einem neuen Verständnis verknüpft und habt dann eben eine Erweiterung eures Wissens geschafft und könnt somit euch dem Weg gesund trauern immer mehr drauf zubewegen. Ja, das ist ja auch Sinn und Zweck der Geschichte. Und zwar jedes Trauercoaching ist letztendlich spannend sowieso, aber es ist sehr oft bewegend, so möchte ich sagen, weil bei jedem Trauercoaching erfahre ich natürlich automatisch erstmal die Geschichte, um die es geht, obwohl ich die im Grunde gar nicht wissen müsste. Warum müsste ich im Grunde genommen die Geschichte, die dahinter steckt, gar nicht wissen? Weil ich als Mentalcoach, der sich mit dem inneren Erleben auseinandersetzt und wie wir die Dinge wahrnehmen, sprich mit inneren Bildern oder Filmen, mit innerem Dialog oder mit seelischer Emotion. Das ist die Art, wo ich mich drauf fokussiere und die ich unterstütze, zu verändern. Also wenn die Art, wie man etwas wahrnimmt, dafür sorgt, dass man mentale Ketten sich geschaffen hat, dass man eingeschränkt ist, dann bin ich derjenige, der dabei hilft, diese Prozesse zack, zack zu verändern, um die Ketten zu sprengen. In dem Moment sind es die mentalen Ketten der Trauer zum Beispiel. Und warum müsste ich es im Grunde nicht wissen? Was ich im Grunde für meine Arbeit wissen muss, ist, wie der Klient sich fühlt. Wie? Nicht warum er sich so fühlt, sondern wie er sich so fühlt. Ja? Wie weißt du, dass du diesen Schmerz leben musst? Das sind so Fragen, die ich stelle im Coaching. Und es bedarf ja auch bestimmter Erklärungen. Ja? Und jedenfalls ist es die Antwort darauf, warum ich es nicht wissen muss im Grunde. Aber jeder Klient ist ja logisch, erzählt am Anfang seine Geschichte. Und die Geschichte, die jetzt folgt, ist von einem Klienten, der ziemlich jung war zu dem Zeitpunkt, ist auch heute noch, aber ich denke zu wissen, dass der 21 war. Und jedenfalls war das so, dass das Notfalltelefon gegangen ist. Und da waren seine, ich glaube zuerst war meine Schwester, hat mich angerufen, weil eine Freundin von ihr, ging es um den Sohn. Und ja, genau, zuerst hat meine Schwester angerufen. Und dann hat mich in der Folge dann die Freundin meiner Schwester angerufen, die Mutter dieses jungen Mannes, um den es jetzt geht. Und sie hat mir dann angerufen und hat mir erzählt, dass ihr Sohn mit seiner besseren Hälfte einkaufen war in einem Supermarkt mit Parkebenen, verschieden, drei Stockwerke und so weiter. Die haben ganz oben geparkt. sind dann einkaufen gegangen, mit dem Aufzug nach unten sozusagen in den Supermarkt und danach sind sie wieder mit dem Aufzug wieder hochgefahren. Und als der Aufzug sich geöffnet hat, ist eben die bessere Hälfte aus dem Nichts heraus, ohne dass irgendwie irgendwas im Raum stand, ist die zweite Hälfte einfach aus diesem Aufzug rausgedonnert und Richtung Geländer und ist runtergesprungen und hat sich umgebracht. Der junge Mann war ziemlich durch den Wind, logischerweise, weil er ist ja auch ans Geländer hingelaufen, hat nach unten gesehen, hat dort eben die zweite Hälfte liegen sehen, ist dann runter und dann hat es auch ewig gedauert, bis dann mal Polizei kam, bis Notärzte kamen und wow, also das ist schon heftig, was Menschen manchmal da erleben. Und der Tag, an dem der junge Mann dann zu mir kam, zum Coaching, also in erster Linie habe ich dann die Mutter gebeten, am Telefon, wo sie mich angerufen hat, ob ich bitte erstmal mit dem Sohn sprechen kann, weil für mich ist ja eins wichtig, ich kann ja nicht, dass der Sohn kommt zuliebe, weil es die Mama zu ihm gesagt hat. Ja, wenn es der Mama zuliebe tut, bringt es ja nicht. Und deswegen wollte ich mit ihm selber sprechen am Telefon, um von ihm dann eben auch zu hören, ob er überhaupt ein Gespräch will. Weil wenn er kein Gespräch hätte wollen oder ja gut, dann komme ich mal oder dann hätte ich es auch abgesagt, weil dann hat es auch gar keinen Sinn. Aber er wollte. Und kurze Zeit später saß er dann tatsächlich bei mir in der Praxis. Und wie immer bei einem Coaching beginne ich erstmal. Anteilnahme ist für mich ja schon so klar, das erwähne ich ja fast schon gar nicht mehr. Aber natürlich erstmal die Anteilnahme zu wünschen und auch zum Verstehen zu geben, wie berührt ich bin von dem, was dem Gegenüber passiert ist und so. Und dann beginne ich natürlich allmählich darüber zu erzählen, wie ein Gehirn funktioniert und vor allem, wie ein Gehirn im Zusammenhang mit einem Verlust reagiert. Und das war ja auch ein ziemlich heftiges Schicksal. Also das muss man sich echt mal vorstellen. Das ist echt total krass. Aber tatsächlich, in dem Moment, als die beiden im Aufzug gestanden sind, das war mir während der Erzählung, könnt ihr ein bisschen in meinen Kopf reingucken gerade, als er mir das nämlich erzählt hat, war von vornherein für mich sofort klar, dass das, was er gesehen hat, das Gehirn automatisch als Bild speichert und ich hätte auf 1000 Euro wetten können, hätte ich gefragt, dann hätte er gesagt, dass er die Bilder halt immer stets vor sich hat. Und genau das hat er später in der Erzählung dann selber erzählt. Also diese Bilder sind wirklich grauslich anzusehen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, es sind ja schreckliche Bilder. Und wann immer, wenn es um schlechte Bilder geht, um grausame Bilder, in dem Fall war das jetzt möglicherweise wie aus den eigenen Augen heraus sehend, wie der Partner einfach da losrennt und einfach über dieses Geländer, was muss man da mitmachen? Man sieht es, dann hat man ja auch ein hilfloses Gefühl, schätze ich mal. Und dann einfach diese von jetzt auf nachher Schock und das Bewusstsein, das kann man gar nicht mehr ändern. Da findet so viel auf einmal statt. Und dann habe ich in dem Coaching eben begonnen zu erzählen, wie ein Gehirn funktioniert, wie das Gehirn bestimmte Dinge abspeichert. Sinn und Zweck der Geschichte war, dass ich den jungen Mann dabei unterstütze, damit er sich leichter fühlen kann. Also es ging nicht darum, das war ja ganz frisch. Und beim ganz frisch bin ich der Letzte, der sagt, puh, jetzt gesund trauern innerhalb von 2 Tagen. Das ist ja Schwachsinn, ja. Gesund trauern, wisst ihr ja mittlerweile, 6 bis 8 Wochen sollte man einschlagen, gesund trauern zu können. Jetzt war das natürlich ganz frisch und dennoch war es eben so Schock und der hat Dauer geweint. Also es gab gar keinen Moment, wo er nicht geweint hat und sein Gesicht, als er reinkam, war völlig vom Weinen schon, also aufgedunsen ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es war halt aufgequollen, es war rote Augen, man hat es richtig gesehen und die Haltung war gebückt und logischerweise, ne? Also man kann das ja jetzt vollkommen nachvollziehen. War ja erstmal gerade so 24 Stunden her. Nichtsdestotrotz wollte ich einfach als Betreuer ihn dabei unterstützen, damit er aus diesem Dauerweinprozess, dass er diesen Prozess stoppen kann. Das ist mein Ziel gewesen, während er gesprochen hat. Und wichtig dabei ist vielleicht jetzt auch mal, wenn man das erste Mal jetzt auch Coaching hört, man, der Begriff Coach, der ist ja so durch den Kakao gezogen. Aber das effektive Trauercoaching, wie ich es eben entwickelt habe, ist ja basiert auf Mentaltraining. Das bedeutet, dass es für mich wichtig ist, dass ich mit dem Klienten gemeinsam erfrage, wie es ihm geht. Also nicht warum, weil warum wäre ja klar, ne? Aber wie weißt du, dass du diesen tiefen Schmerz haben musst? Und auf die Wie-Frage, das ist ganz spannend, weil ein Gehirn hat solche Fragen ja noch nie gehört bis zum Moment eines Coachings. Das heißt, dass das Gehirn, wenn es die Frage hört, wie weißt du, dass du diesen Schmerz haben musst, automatisch antwortet mit, ja, den habe ich, weil. So. Das ist ganz spannend, das passiert immer wieder, ne? Und dann erkläre ich, sage ich, stopp, die Frage war, wie weißt du es? Ja? Und dann gebe ich natürlich verschiedene Vorschläge, weil die Antwort auf eine Wie-Frage im Mentalcoaching-Bereich setzt einfach voraus, dass man weiß, und das habe ich in einer anderen Folge ja auch schon mal darüber gesprochen, der Mensch denkt nur auf drei Arten. Punkt. Wir machen uns innere Bilder oder Filme, wir führen einen inneren Dialog oder wir haben unsere seelischen Emotionen. Und das ist genau da, wo ich dann ansetze und da komme ich dann drauf, wenn ich die Wie-Frage stelle. Wie weißt du, dass du diesen Schmerz haben musst? Weißt du es anhand von einem Bild im Kopf oder einem Film? In dem Moment war es ein Film. Weißt du es anhand von einer reinen seelischen Emotion oder weißt du es anhand von einem Dialog im Kopf, den du führst? Wie auch immer. So komme ich auf die Antworten. Naja, und so haben wir uns halt peu à peu dann vorgeangelt. Also man nennt es tatsächlich explorieren, ja, im Fachjargon. Herauszufinden, wie er diesen großen Verlust aktuell wahrnimmt. Also mein Ziel in der Geschichte war das einfach, ihn dabei zu unterstützen, damit dieser große, tiefe Schmerz, den er gefühlt hat, der zum Dauerweinen geführt hat, damit ich ihm dort helfen kann, dieses Gefühl zu dämpfen, kleiner zu machen, wie auch immer man das jetzt betrachten möchte. Naja, und im Verlauf des Coachings habe ich den Klient dann unterstützt, damit er in entspannten Zustand kommt. Da nutze ich gern meine Stimme zum Beispiel und wer meinen Podcast gerne hört, wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil du meine Stimme so angenehm findest. Und ich nutze meine Stimme gerade dann, wenn es darum geht, einen Menschen, mit dem ich mental arbeite, jetzt wollte ich gerade sagen, ruhig zu stellen, in einen entspannten Zustand zu bringen, dass er tatsächlich, dass er Ruhe empfindet, während ich spreche. Und dann beginne ich, sobald ich mit dem Klienten herausgefunden habe, wie er es weiß, dass er etwas tut, also entweder Bild oder Film, innerer Dialog oder eine seelische Emotion. In dem Moment waren es Bilder natürlich. Und dann bin ich mit dem Klienten quasi so peu à peu durchgegangen und habe mit ihm gemeinsam untersucht, wie das Gehirn diese Bilder aufrechterhält. Und wenn man dieses Werkzeug anwendet, ein Bild zu verändern, dann ist es auch wichtig, und das habe ich dem Klienten auch vermittelt, dass es nicht darum geht, was in dem Bild zu sehen ist, sondern wie das Bild strukturiert ist. Gefühlt in der Wahrnehmung ist das Bild in etwa gefühlt, so 50 Zentimeter weg von der Nasenspitze, gefühlt, oder eher ein Meter? Ist es eher so groß wie ein Garagentor und man hat das Gefühl, man steht noch mittendrin, und so war es auch in diesem Bild. Man nennt es dann assoziiert, wenn man innerhalb eines Bildes sich noch befindet. Und nebenbei bemerkt ist es eigentlich ganz spannend, dass wie ein Gehirn das macht, aber ich glaube, das liegt an der Art, wie wir groß werden. Wenn es um, ich erlebe das in Vorträgen, mache ich immer gerne so Übungen auch mit dem Publikum, dass die einen Beweis haben, wie schnell das geht alles. Und oft ist es so, dass ich dann dem Publikum zum Zwecke dieser Übung, dass ich sie bitte, sie möchten sich doch bitte mal an eine unangenehme Erfahrung zurückerinnern. Also nichts Tragisches, also nichts Traumatisches, einfach mal eine unangenehme Erinnerung. Und das Spannende ist, dass ein Gehirn, wenn es um unangenehme Erfahrungen geht, das Gehirn speichert die super, super gerne wirklich so ab, damit man eben sich mitten assoziiert im Bild befindet. Mittendrin noch. Ja, das ist der Grund, warum viele Menschen sagen, ja, ich glaube nur immer, das war eben so, als wenn es erst gestern gewesen wäre. Also für, das war Schwäbisch natürlich, ja, auch für die, die es nicht verstanden haben. Das Bild, wenn ich mich daran erinnere, das fühlt sich an, als wenn es erst gestern gewesen wäre. Und ich weiß sofort, das Gehirn des Gegenüber hat das Bild assoziiert, abgespeichert. Punkt, weil es genau so ist. Neurobiologie ist es halt, ne? Neurowissenschaft. Das ist halt sehr, sehr, sehr spannend, das zu wissen. Na okay, also das heißt, im ersten Moment, wenn es um ein inneres Bild geht, untersuche ich mit dem Klienten erstmal, wie weit in der Wahrnehmung ist das Bild weg von der Nasenspitze. Ist es ziemlich nah dran? Meistens ist es das, was traumatische Erfahrungen angeht, weil ein Gehirn spannenderweise das tatsächlich so macht. Unangenehme Erfahrungen werden prinzipiell erstmal so assoziiert abgespeichert, warum auch immer. Spannenderweise, wenn es um angenehme Dinge geht, das Geburt des ersten Kindes, die Heirat, whatever, also alles, was schön an Erinnerung ist, das Gehirn speichert schöne Erinnerungen dissoziiert ab. Die sind tatsächlich 2-3 Meter weg von der Nasenspitze so in der Wahrnehmung. Man sieht sich selber drin. Das Gehirn macht das eigentlich genau verkehrt rum. Es sollte es umgekehrt machen. Also es sollte schöne Bilder assoziiert abspeichern und negative Bilder einfach dissoziiert. Aber das liegt an der Art, wie wir eben von Kindheitstagen an groß werden, weil wir kriegen ja eine Wertung nach der anderen beigebracht. Also man kriegt da eher mit, das ist scheiße, das ist Mist, kriegt man eigentlich mehr mit wie, oh, das ist schön und das ist schön. Ja, dann wäre das wahrscheinlich anders, dass das Gehirn das irgendwie anders machen würde. Naja, sei es drum. Wenn man zum Beispiel dann herausgefunden hat, und es geht in einem entspannten Zustand richtig, richtig gut, vor allem wenn man geführt wird. Ja, also mein Job ist ja dann zum Beispiel wie so eine Art Reiseleiter, ja. So, wo die Reise hingeht, entscheidet der Klient, ja. Weil in dem Moment habe ich natürlich auch gefragt, wenn du bereits mit dem gestern Erlebten bereits entspannt damit umgehen könntest, wenn das so wäre, wie würdest du dich fühlen? So, das dauert manchmal, bis da überhaupt jemand auf eine Antwort kommt, und wenn ich die Antwort habe, dann habe ich das Reiseziel. Also jemand sagt zum Beispiel auf die Frage, diesen schweren Verlust, den du erlebt hast, wenn du mit diesem Verlust völlig entspannt damit umgehen könntest. Und die Antwort ist zum Beispiel, dann wäre es leichter. Dann wäre es leichter. Und dann kann ich sagen, Leichtigkeit. Okay. Und dann weiß ich, wo die Reise hingeht. Sprich, wenn ich fertig bin mit ihm, mit der Arbeit, mit der mentalen, kommt zu 99%, das weiß ich, weil das funktionsweise ist, kommt die Antwort am Ende, boah, das fühlt sich so leicht an. Ja, das ist die Art und Weise, wie ich das Ganze angehe. Also, und in dem Moment, in den entspannten Zustand hatte ich ihn bereits gebracht und haben angefangen, diese schrecklichen Bilder vom Aufzug etc. und auch der Blick nach unten, wo er seinen Partner da liegen hat, sehen. Und später, also bei, da, wo er dann die Treppen runtergerannt ist und dann eben zu ihm hin ist, dann, das sind diese 3 Bilder oder Ausschnitte von Bildern, die eben im Gehirn wirklich aktiv waren und für das Dauerheulen natürlich gesorgt haben. Im weiteren Schritt ging es nicht bloß um die Entfernung vom Bild, wie ein Gehirn das abspeichert, sondern es geht auch darum, wie groß ist dieses Bild. Ist es so groß wie ein DIN A4? Ist es so groß wie ein Garagentor? Ist es wie ein DIN A5, wie ein DIA? Wie weit ist es weg? Und dann ist auch die Frage, wie ein Gehirn so ein Bild strukturiert. Man redet von sogenannten Submodalitäten. Also das Bild selber nennt sich Modalität und die Art, wie ein Bild aufgebaut ist, nennt sich Submodalitäten. Also sprich die Größe, Entfernung und dann zum Beispiel, ist das Bild eher farbig? Ist es eher schwarz-weiß? Und wenn farbig, sind die Farben eher leuchtend wie so ein Regenbogen in der Natur oder eher Pastell? Ist es schwarz-weiß? Ist es hell? Ist es dunkel? Ist es scharfkantig? Ist es verschwommen? Und das sind so die ganzen Submodalitäten, die man dann untersucht. Und wenn man alles entdeckt hat, also angenommen ein Bild ist gefühlt einen Meter weg von der Nasenspitze, das ist wirklich so groß wie so ein Garagentor und man hat das Gefühl, man ist selber noch drinne. Und sagen wir mal, das Bild wäre Farbtöne pastellmäßig, es wäre eher dunkel als hell und sagen wir mal, das Bild wäre klar und deutlich. Dann würde ich jetzt beginnen, diese Strukturen zu verändern. Der Klient nimmt das Bild ja wahr, weil er gibt mir ja die Antworten. Er sagt ja, ja, das ist ein Meter weg, ja, das ist so groß, ja, die Farben so. Also er nimmt es ja wahr. Nicht wirklich im Raum, das wäre ja gaga, das geht ja nicht. Einfach in der Wahrnehmung. Und wenn er eben die Dinge gesagt hat und wir haben alles rausgefunden, dann weiß ich, ah, das ist der Prozess, wie das Gehirn das Bild abgespeichert hat, dass dieser Heulkrampf der unaufhörliche aktiv ist. Und dann kann ich anfangen, Entfernung vom Bild zum Beispiel, indem ich dem Klienten vorschlage, ich zähle von 1 bis 3 und bei 3 will ich, dass du das Bild mal einfach 3-4 Meter nach vorne schießt. Lass es kleiner werden, mach's heller. Beispiel. So. Und jetzt, also rein von der Logik, wenn ein Bild, das so scharfkantig oder so wehtut, so nah dran ist, jetzt mal rein von der Logik her, und man schiebt das Bild weiter nach vorne und lässt es kleiner werden, dürft's ja nicht mehr so schmerzen eigentlich. Ne? Also rein von der Logik. Und genau das passiert in dem Moment. Ja? Also man beginnt dieses Trauerprogramm, das man programmiert hat, in dem Moment der junge Mann 24 Stunden zuvor, haben wir begonnen, dieses Programm umzuprogrammieren. Anders kann man da gar nichts sagen dazu. Ja? Also auf jeden Fall ging es um 2-3 Bilder, die wir auf die und die Weise verändert haben. Und jedes Mal, wenn wir ein Bild verändert haben, das erlebe ich sehr oft, jetzt in dem Fall kann ich mich sehr gut erinnern, ist die Körperhaltung. Während des Mentaltrainings die Körperhaltung anders geworden, die Atmung ist ruhiger geworden, das Gesicht hat sich plötzlich entspannt. Und am Ende des Coachings, als wir diese Bilder, um die es ging, verändert hatten, also der Klient, natürlich war er noch traurig, das ist auch gut, ich betone es nochmal, es ist ja wichtig, wenn es frisch ist, es ist ja, hier geht es nicht um übermenschlich zu sein oder was Unlogisches zu tun. Es ging also hauptsächlich darum, diesen ersten Schock zu überwinden, ja, weil wenn der jetzt weiter in diesem Heulmodus gewesen wäre, das Gehirn hätte jeden Tag dieses Dauerheulverhalten stärker gemacht und das wäre furchtbar gewesen, der arme Kerl, der hat ja so gezittert, wo der zu mir gekommen ist, ne, und als das Coaching zu Ende war, da hat er mich kurz angeschaut, da waren die, hast du gesehen, die Augen waren noch rot vom Weinen, das Weinen hat aufgehört mittlerweile. Und er schaut mich an und ich sage, und, wie geht's? Und so eins der klassischen Wörter, die da eigentlich kommen, boah, krass. Natürlich, für ihn war erstmal festzustellen, es fühlt sich jetzt leicht an. Der Verstand würde es gleich um die Ecke kommen und sagen, das geht doch nicht und man muss doch den Schmerz erleben und man muss doch ein Trauma haben. Ja, also ich möchte betonen, dass ich konnte diesem Menschen insoweit helfen, dass er kein Medikament gebraucht hat, weil sonst wäre er beim Arzt gelandet, hätte Beruhigungsspritzen bekommen, weiß der Geier, was für antidepressiva Medikamente er bekommen hätte und am Ende wäre er da noch abhängig geworden oder hätte sich vielleicht noch selber das Leben genommen, weil diese scheiß Antidepressiva-Scheiße ganz, ganz oft eben für Nebenwirkungen sorgt, die da drinnen stehen, wo keiner durchliest. Und diese Nebenwirkungen beinhalten eben manchmal, dass die Möglichkeit besteht, Selbstmordgedanken, ja, was die Tabletten hier oben im Hirn machen mit der Chemie. Im schlimmsten Fall gibt es tatsächlich Antidepressiva, wo schwarz auf weiß drinsteht, dass es Todessehnsucht auslösen kann. Da war ich leider mal Zeuge bei sowas. Unfassbar, was die Medikamente anrichten können. Und das konnte man halt dadurch verhindern. Ja, also lieber macht man effektives Trauercoaching auf gesunde Weise, um zu einer bestimmten Beruhigung zu kommen, und zwar eine natürliche, anstatt man das eben durch Medikamente macht. Medikament lässt nach und dann, genau, da brauche ich es wieder und wieder und wieder. Und der Trauerprozess, der hat so einen richtigen Nährstoffbecken und ja, also ihr versteht, was ich meine. Ne? Jedenfalls, der Klient hat dann nach dem Coaching mich mit so großen Augen angeschaut, ganz ruhig geatmet, nicht mehr geweint und die Körperhaltung ist ganz von alleine hochgegangen und es war einfach dieses Durchatmen und dieses, boah krass, was ich dann auch sehr gerne mache, wenn ich dann mit jemand so gearbeitet habe, es ist ja für den auch neu, der war ja auch der Meinung, dass sowas gar nicht möglich ist, ja, weil Gesellschaft sagt, so, ja. Also, und er war so perplex, dass er so ruhig sein kann, nachhaltig. Mache ich ganz gerne am Ende, wenn ich fertig bin mit der mentalen Arbeit, einen Gegencheck, dass auch der Klient für sich einen Beweis haben kann, dass dieses neue Verhalten jetzt unzerrüttbar ist. Ja? Das alte Verhalten, sprich das alte Verhalten des Dauerweinens, gar nicht mehr existiert. Es ist gar nicht mehr herstellbar. Und das kriege ich dann raus, wenn ich sage zum Klienten so, wie fühlt sich's jetzt an mit dem neuen Verhalten? Und dann beispielsweise kommt eine Antwort und sagt, also tatsächlich, ich kann das zwar nicht erklären, aber es fühlt sich ruhig an, wenn ich da jetzt dran denke. Da sage ich, und ist es gut so? Ist es okay? Und der Klient sagt, ja, das ist okay. Und dann sage ich zum Klienten, okay, dann tu mir mal einen Gefallen und versuch mal, das alte Dauerweinen-Programm nochmal herzustellen. Versuch's mal, gib alles. Und der Klient antwortet, ist immer das Gleiche, es geht nicht mehr. Und dann, echt, es geht nicht mehr, es geht gar nicht mehr. So. Und dann hat der Klient für sich auch einen Beweis gefunden, den er auch für den Moment braucht. Und dann geht's natürlich wieder, oder kommt's auf mich wieder an, weil ich als Profi dann auch natürlich anrege, den Fokus der Aufmerksamkeit jetzt prinzipiell auf diese Leichtigkeit zu lenken, dass man wieder atmen kann, wieder ruhig sein kann. Und was ich auch gerne mal dazu sage, es wäre schön, wenn du jetzt einer für dieser Leichtigkeit dankbar gegenüber sein könntest. Und dann gebe ich aber auch den Hinweis, den ich gerne auch in Vorträgen gebe. Ich denke, eine Dankbarkeit hört man ja oft, ja, sei da dankbar dafür. Und was macht man? Man beginnt dann mit so einem inneren Dialog im Kopf. Danke, dass ich mich so leicht fühlen kann. Danke, dass ich mich so ruhig fühlen kann. Nein, das meine ich nicht, weil jedes Mal, wenn man dann bewusst so einen Dialog ansetzt, da geht schon ein anderer Dialog im Hinterkopf hoch, der schon wieder dann untersucht, ob das immer noch so leicht sich anfühlt oder was. Nein, Dankbarkeit zu zeigen für etwas Neues, was Wohltuendes, was sich wie ein Wunder anfühlt, was Göttliches anfühlt. Dankbarkeit bringt man, indem man es einfach nur, ich weiß, wie doof das klingt, ja, weil ich konnte es früher als Kind auch nicht selber hören, aber indem man es einfach atmet. Also man fühlt sich zum Beispiel durch irgendeine Situation glücklich beispielsweise und dann ist es sinnvoll, einfach das Glückliche einfach zu spüren, zu atmen. Und das ist die Art, wie man Dankbarkeit zeigt. Ja, der Fokus der Aufmerksamkeit liegt automatisch auf dem Gefühl. Das Gehirn kriegt einen neuen Auftrag, nämlich genau das Gefühl der Zufriedenheit zu verstärken und besser zu machen und leistungsfähiger zu machen. Der Klient war dann in der Lage, konnte bereits gesund trauern, Und als er aufgestanden ist, war eigentlich das schönste Phänomen. Ich habe wieder gespuckt hier. Wir müssen ja mal Spucknapf aufstellen. Das Schönste war, als er dann eben, das Coaching war vorbei, der ist aufgestanden, der stand aufrecht da, also von alleine aufrecht. Das Gesicht war so entspannt, so ruhig. Und wie ein Körper sich so schnell verändern kann, immer wieder, für mich auch unheimlich erstaunlich, aber es ist ja darum, worum es auch immer geht, ne? Der Körper folgt Geist, habe ich auch eine andere Folge. Tja, also ich hoffe, dass ich mit dieser Folge und der Geschichte dieses Coachings euch ein wenig in die mentale Arbeit entführen konnte. Und ich hoffe, dass diese Folge auch dafür gesorgt hat, dass ihr ein bisschen eure neue Logik, das neue Verständnis ein bisschen mehr ausarbeiten konntet. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne. Meine E-Mail-Adresse ist ja unten hier in der Beschreibung, ganz, ganz unten drinne. Unser Notfalltelefon abgesehen davon auch. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bitte, bitte, bitte abonniert diesen Kanal, aktiviert das Glöckchen und da tust du dir was Gutes, mir was Gutes. Und in diesem Sinne, danke an euch alle. Leben endet. Liebe nie.